Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Darf's ein bisschen Chemie sein? Ein Wissenschaftskommunikationspodcast von und mit Maya. Heute soll es um den Tunneleffekt gehen, ein Folgenthema, das ihr euch bei Spotify in den Abstimmungen gewünscht habt. Und es freut mich allgemein mega, dass ihr euch auch so theoretischen Themen irgendwie widmen wollt, weil ich die ganz gerne recherchiere und es ja immer noch mal eine andere Challenge ist, sie für euch aufzubereiten. Damit die Folge nicht nur ganz kurz ist, und nur mehr oder weniger das, was sie auch ziemlich einfach auf vielen Webseiten finden könnt, beinhaltet, habe ich sie gedanklich in zwei Abschnitte aufgeteilt. Im ersten Folgenabschnitt werde ich den Tunneleffekt erklären und im zweiten Abschnitt werde ich etwas zum aktuellen Stand der Forschung sagen. Das fand ich nämlich einfach ziemlich interessant. Da hat sich auch in den letzten Jahren ziemlich viel getan und deswegen dachte ich mir so, ja, kann man ja eigentlich mal reinbringen. Am Schluss werde ich außerdem noch die Frage beantworten, ob nicht vielleicht auch wir Berge durchtunneln könnten. Und ja, dieser zweite Teil des Podcasts ist auch so ein bisschen ein Beispiel dafür, wie eine Bonusfolge zum Beispiel bei Patreon aussehen würde. Und diese könnt ihr anhören, wenn ihr das Dopamin-Abo abschließt oder ein Mitglied der Mohlwurfbande werdet. Und ihr könnt gerne da mal vorbeischauen. Eine Unterstützung meiner Arbeit geht bereits ab 1 Euro im Monat los. Und Stand jetzt findet ihr dort 60 Posts mit Bildern, Texten und Audiodateien. Und zu dieser neuen Folge wird es dann auch eine neue Bonusfolge geben, also quasi Inhalt 61. Und da erzähle ich etwas über sich räuberleiternde Quantenteilchen. Und ganz for free für alle findet ihr bei Instagram einen Beitrag mit einer kurzen mathematischen Herleitung des Tunneleffekts, so ein bisschen für die, die sich das Ganze auch nochmal ja, in der Nähe anschauen wollten. Nun geht's aber wirklich los. Fangen wir also an, darüber zu sprechen, was der Tunneleffekt eigentlich ist. Ich persönlich finde, dass er ein perfektes Beispiel dafür ist, wie sehr sich die klassisch-mechanische Weltanschauung irgendwie daran reibt, wenn es eine mikroskopische Welt beschrieben wird. Und ja, wenn du wissen möchtest, was mikroskopisch bedeutet oder auch sogar das Gegenpendant makroskopisch, dann solltest du auf jeden Fall nochmal in Folge 4 reinhören. Da erkläre ich das nochmal im Detail und außerdem erfährst du auch, was es mit Schrödingers Katze auf sich hat. Ich habe im Internet anfangs dachte ich guten Vergleich gefunden für den Tunneleffekt, das Gleis 9¾. Falls ihr Harry Potter irgendwie gelesen habt oder gesehen habt, dann wisst ihr, worum es geht. Und ich hatte den auch erst in die Folge mit aufgenommen, aber ich fand es irgendwie so kompliziert, dann eigentlich im Nachhinein das damit zu erklären, weil der Vergleich an sehr vielen Stellen hinkt. Deswegen habe ich mich jetzt, während ich die Folge aufgenommen habe, dagegen entschieden und habe nochmal von vorne angefangen. Und genau, also falls ihr diesen Vergleich irgendwo seht, der ist ganz nett, aber ja, der eigentlich erklärt er nicht wirklich, warum man das machen kann, weil ja, da gibt es schnell Logikgrenzen, an die man dann stößt. Deswegen, allgemein ist es, glaube ich, nochmal ein Appell, wenn ihr irgendwo Vergleiche seht oder auch allgemein Modelle verwendet, um euch Dinge zu erklären, müsst ihr einfach immer ein bisschen aufpassen, weil ja, Modelle sind nicht die Realität und die haben einfach ja, Nachteile, die ja, wo es einfach dann Logikgrenzen gibt. Genau, also nachdem ich jetzt die Folge irgendwie dreimal aufgenommen habe mit diesem komischen Vergleich und ich immer wieder ins Stocken geraten bin, ist das wohl das Einzige, was ich jetzt daraus ziehen kann und das wollte ich euch auch nochmal mitteilen. Jetzt fasse ich aber einfach nochmal ganz kurz zusammen, was eigentlich nichts damit zu tun hat, mit diesem komischen Vergleich, aber was sehr wohl den Tunneleffekt erklärt. Und deswegen mache ich das jetzt so ein bisschen aus dem Stegreif, ohne mein schön sauberlich zusammengeschriebenes Skript. Genau, also, wir bewegen uns in der mikroskopischen Welt. Deswegen können wir natürlich unsere klassisch-physikalischen Sachen nicht anwenden. Wir beobachten Quantenobjekte, also sowas wie Protonen und Elektronen. Und es gibt auch noch ganz viele andere Quantenobjekte, die aber natürlich jetzt, ja, die sind nicht so bekannt, würde ich mal sagen. Und Quantenobjekte haben die Eigenschaft, dass sie sowohl Welle als auch Teilchen sind. Und das Ganze nennt man dann Welle-Teilchen-Dualismus. Davon habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Und aufgrund der Welleneigenschaften sind Quantenobjekte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwo anzutreffen. Und die ist eben nicht ganz null hinter einer vermeintlich unüberwindbaren Barriere. Und deswegen scheinen die Quantenobjekte die Barriere quasi zu durchtunneln. Und diesen Effekt nennt man dann Tunneleffekt. Und klar, also die Barriere ist schon auch entscheidend dafür, wie einfach es ist oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Teilchen dann diese Barriere durchtunnelt. Also wenn es ganz, wenn diese Barriere ganz, 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 ganz hoch ist, wird die Wahrscheinlichkeit immer noch nicht null sein. Aber es ist halt trotzdem super unwahrscheinlich. Aber genau, also die Barriere hat schon einen Einfluss darauf. Behaltet euch das mal im Hinterkopf, das wird später nochmal interessant, aber so mehr oder weniger kann man sagen. Eigentlich können Quantenteilchen mit einer mehr oder weniger geringen Wahrscheinlichkeit irgendwie jede Barriere durchtunneln. Ja, und jetzt denkt man sich so, weiß ich jetzt nicht, klingt irgendwie super unwahrscheinlich. Und man könnte auch so denken, so, ja, keine Ahnung, passiert nicht so häufig. Aber das ist tatsächlich nicht so. Tatsächlich ist der Tunneleffekt sogar ein ziemlich häufig vorkommendes Phänomen, ohne dass zum Beispiel das Leben auf der Erde gar nicht existieren würde. Und da gibt es zwei Standardbeispiele, mit denen man den Tunneleffekt eigentlich super erklären kann und die auch aufzeigen, warum er so wichtig ist. Und die folgen jetzt. Zuerst möchte ich euch etwas über den Alpha-Zerfall erzählen. Diesen kennt ihr vielleicht schon aus der Schule. Da behandelt man im Rahmen der Radioaktivität eigentlich immer den Alpha-Zerfall. Und genau, also bei radioaktiven Prozessen zerfällt ein größerer Atomkern in mehrere Tochterkerne und hierbei wird Energie frei, die in Form von Strahlungsenergie, der Gammastrahlung oder in Form von Bewegungsenergie durch Teilchen, der Beta-Strahlung und der Alpha-Strahlung freigesetzt wird. Der Tunneleffekt spielt aber halt nur bei der Alpha-Strahlung eine Rolle und um ganz genau zu sein, zerfällt der Atomkern hierbei nicht in diese Alpha-Strahlung, sondern er emittiert das Alpha-Teilchen, also setzt es frei. Und wir wissen ja, dass es beim Tunneleffekt immer eine Barriere gibt, die es zu überwinden gilt. Und im Falle des Alpha-Zerfalls besteht die Barriere aus der Kernkraft, die die Kernteilchen, die Neutronen und Protonen an Ort und Stelle hält, obwohl die Coulomb-Kraft, die zweite Kraft, die besagt, dass die Teilchen mit gleicher Ladung abstoßen und mit gegensätzlicher Ladung anziehen, eigentlich die Protonen auseinanderbringen würde. Das Alpha-Teilchen, das aus zwei Protonen und zwei Neutronen besteht und somit ein Heliumkern ist, muss also diese Barriere überwinden. Dies gelingt dadurch, dass die Kernkraft nur in einem kleinen Radius wirkt. Also je weiter sich das Alpha-Teilchen dem Kern entflieht, desto geringer wird die Kernkraft und desto schwächer wird aber die Coulomb-Kraft. Bei der sogenannten Coulomb-Barriere dominiert die Kernkraft zwar noch, wenn man diese aber überwindet, dann ist die Coulomb-Kraft dominierend und an dieser Stelle zerfällt ja das Teilchen eigentlich in seine Protonen und Neutronen, weil die Protonen stoßen sich ja dann ab. Aber das passiert wahrscheinlich auch ziemlich häufig, aber jetzt wissen wir ja, okay, es gibt Alpha-Teilchen, also passiert das anscheinend nicht immer und das liegt daran, dass dieses Alpha-Teilchen dadurch, dass es ja aus Protonen und Neutronen besteht, die alles Quantenteilchen sind, also auch alle Welleneigenschaften haben, in der Lage ist, diese Barriere zu durchtunneln und dann quasi heile an der anderen Seite wieder rauszubekommen. Und deswegen wird es dann als ganzes Teilchen emittiert. Interessant an dieser Stelle finde ich auch nochmal zu erwähnen, dass sich die Halbwertszeit, mit der man berechnet, wann der größere Kern nun zur Hälfte in die Tochterkerne zerfallen ist, anhand der Zeitspanne berechnet, die das Alpha-Teilchen braucht, um wieder aus dem Atomkern herauszutunneln. Und Grund für diese Folge ist ja die Abstimmung unter Folge 11, in der ich erklärt habe, wie Elemente entstehen. Und diese entstehen durch Tunneleffekte in Sternen und denen kann man sich also als das genaue Gegenteil zum Alpha-Zerfall vorstellen. Der wird dann Kernfusion genannt. Hier wird die Coulomb-Barriere durchtunnelt, damit zwei Kerne verschmelzen und somit zu einem größeren Element werden. So sind dann auch zum Beispiel Elemente wie Kohlenstoff oder Sauerstoff entstanden, ohne die das Leben auf der Erde gar nicht existieren würde. Deswegen sprach ich auch vorhin davon, dass es ohne den Tunneleffekt kein Leben auf der Erde geben würde. Aber mehr zu den Elementen und deren Entstehung dann in Folge 11 dieses Podcasts. Man kann also sagen, dass der Tunneleffekt eigentlich schon ganz gut verstanden wurde. Man verwendet ihn zum Beispiel auch schon in Elektronikbausteinen. Bis 2007 hat man den Tunneleffekt allerdings noch nicht so richtig beobachtet und erst 2017, also erst seit 6 Jahren, weiß man, auf welcher Zeitskala der Tunneleffekt abläuft. Ein Streitpunkt, der die Naturwissenschaft seit Jahrzehnten beschäftigt hat. Also bis 2017 wusste man echt nicht, ob das jetzt zack oder ein bisschen Zeit braucht. Gehen wir aber nochmal chronologisch vor. Das ist übrigens jetzt schon der zweite Teil. Also der Alpha-Zerfall und die Kernfusion waren so Standardbeispiele des Tunneleffekts. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie der Tunneleffekt zum ersten Mal beobachtet wurde. Die Gruppe von der LMU München, die das sich genauer angeschaut hat, hat das mittels Quantenoptik gemacht. Hierfür wurde das Attosekunden-Messverfahren verwendet, eine Spektroskopiemethode, bei der sich Prozesse im Bereich von Attosekunden angeschaut werden können. Eine Attosekunde ist der millionste Teil eines Millionstels einer millionsten Sekunde. Wahnsinnig kurz. Wirklich, also ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn ich diese ganzen Sachen jetzt hier gerade aufgeschrieben habe. Doch was hat die Gruppe nun genau gemacht? Also sie haben versucht, aus Neonatomen Elektronen herauszulösen. Hierfür haben sie die Neonatome mit einem ultravioletten, also sehr energiereichen Attosekundenblitz beschossen. Hierdurch wurde so viel Energie erzeugt, dass das hierdurch angeregte Elektron sich weit vom Kern entfernte, weil es auf ein sehr energiereiches Energieniveau angehoben wurde. Durch den größeren Abstand zum Kern wurde die Wechselwirkung zwischen dem Elektron und dem Proton im Kern auch abgeschwächt. Die Wahrscheinlichkeit, aus dem Neonatom herauszutunneln, wurde dadurch also erhöht, weil dann die Kräfte, die das Elektron ja im Kern hielt, ja geringer wurden. Dieser Schritt war also quasi die Vorbereitung des Elektrons auf die Durchtunnelung. Der nächste Schritt war dann ein erneuter roter Laserpuls mit weniger Energie, der die Potentialbarriere vorbereitet hat. Und das ist die Coulomb-Barriere, falls ihr euch noch erinnert, denn die hält das Elektron am Kern. Hier haben sich die ForscherInnen zunutze gemacht, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist, also auch ein Quantenobjekt, und dadurch elektromagnetische Felder beeinflussen kann. Da die Potentialbarriere eben genau so ein elektromagnetisches Feld ist, kann der Lichtpuls die Potentialbarriere auch beeinflussen und so wird dann die Potentialbarriere vorbereitet. Ja, doch Vorbereitung auf was? Natürlich auf die Durchtunnelung. Hierbei ist diese immer wahrscheinlicher, je stärker die rote Lichtwelle ist, denn dadurch wird die Barriere immer kleiner, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit neben dieser immer größer. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass sich die Wahrscheinlichkeit ändert, je größer die Barriere ist. Ob dann eine Durchtunnelung stattgefunden hat, konnte dann dadurch festgestellt werden, dass einige Neonatome eine positive Ladung hatten, weil ein Elektron ja weggetunnelt ist. Deswegen hat man streng genommen nicht den Tunneleffekt direkt beobachtet, sondern das direkte Resultat eines induzierten Tunneleffekts. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, ist es aber ganz und gar nicht, weil das davor eigentlich nicht möglich war, beziehungsweise nur absolut zufällig. Denn dass diese Potentialbarriere irgendwann durchtunnelt wird, das wissen wir ja. Aber nur die Frage der Zeit ist da halt groß gewesen. So, ne? Also die Lösung war hier diese Attosekundenspektroskopie, die auch ehrlich gesagt damals ziemlich neu war und auch relativ neu ist. Denn laut dem Max-Planck-Institut, kurz MPI, für Quantenoptik gibt es die Technologie erst seit 2001 in der ausgefeilten Anwendung. Sie hat damit die Forschung rund um die Elektronenbewegung in Atomen auf ein neues Level gehoben. Ja, vielleicht habt ihr euch jetzt auch gefragt, okay, wieso Attosekundenspektroskopie, hat der Tunneleffektvorgang eigentlich eine zeitliche Dauer oder passiert es instantan? Ja, also das habe ich ja vorhin schon mal aufgeworfen, die Frage. Vielleicht habt ihr sie euch aber auch schon mal selber gestellt. Und diese Frage erhitzte lange die Gemüter und konnte dann finally 2017 von einer Heidelberger Gruppe des dort ansässigen NPI beantwortet werden. Grund, wieso das eigentlich so lange gedauert hat, war, dass man die Zeitskala schlicht und einfach nicht entschlüsseln konnte. Man hatte den Tunneleffekt bis 2007 ja auch nur spontan beobachten können und erst seit 2001 ist man überhaupt spektroskopisch in der Lage, die relevanten Zeitskalen zu betrachten. Außerdem gab es auch in der Community Uneinigkeiten darüber, ob wir hier überhaupt von Zeitskalen sprechen. Die Verfechter des instantanen Tunneleffekts vertrauen auf das Single-Man-Modell, bei dem das Quantenobjekt direkt am Tunnelausgang auftaucht, ohne Geschwindigkeit. Die Verfechter einer waschechten Durchtunnelung, also quasi so, als würde das Quantenobjekt durch den Tunnel laufen, befürworten das Wigner-Modell. Vor einem experimentellen Aufbau wurden beide Modelle dann theoretisch berechnet und es wurde geschaut, welche Prozesse zu erwarten sind. Dann baute man wieder einen ähnlichen Versuchsaufbau auf, wie davor bei der ersten Sichtung des Tunneleffekts. Der Potentialtopf, in dem sich die Edelgase Argon und Krypton befanden, wurde aber in diesem Versuch in einem elektrischen Feld gedreht. Ein Laserpuls beeinflusste das Potentialfeld dann wieder und außerdem regte es ein Elektron an. Also wir haben jetzt einen Laserpuls, der sowohl das Potentialfeld beeinflusst und auch das Elektron, und davor hatten wir zwei Laserpulse, die erst das Elektron vorbereiteten und dann den Potentialtopf. Ab dem Zeitpunkt der Anregung des Elektrons wurde dann die Zeit gestoppt. Die Frage war nun, wie lange braucht es dann aus dem Potentialtopf raus? Wenn das Single-Man-Modell der Realität entspräche, müsste es ohne Zeitversatz durchtunneln und an Ort und Stelle aus dem Topf austreten. Wenn die Realität allerdings bedeutet, dass das Wigner-Modell zutrifft, bräuchte es ja ein wenig Zeit für die Durchtunnelung. In dieser Zeit würde sich dann der Potentialtopf weiterdrehen und das Elektron hätte eine Art Flugbahn, deren Winkel dann nicht mehr ganz 90 Grad wäre. Die Versuche zeigten, dass das Wigner-Modell zutrifft und der Tunneleffekt damit auf einer Attosekundenskala stattfindet. Durch die zwei Testedelgase konnte man den Winkel dann an den unterschiedlichen Flugbahnen der zwei austretenden Elektronen bestimmen, was sehr viel einfacher war, als wenn man nur ein Elektron betrachtet hätte, weil dann hätte man ja gar keine Referenz gehabt. Je nachdem, wie hoch dann die Potentialbarriere war und auch je nachdem, was man sich da anguckte, war dann halt die Flugbahn dann schon ein bisschen charakteristisch und auch ging dann schneller vonstatten oder eben langsamer. Und das war wirklich halt endlich der Beweis dafür, dass das wirklich eine richtige Durchtunnelung ist und vor allem auch die Beendigung eines bereits lange andauernden Streits. Und ja, somit kommen wir dann auch zum letzten Teil dieses Podcasts, der Beantwortung der Frage, ob wir nicht vielleicht auch durch Berge gehen könnten. Die Antwort ist nicht nein, so viel sei gesagt. Rein theoretisch kann man unsere Körperbestandteile natürlich auch auf Quantenteilchen herunterbrechen und diese können natürlich tunneln. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so unfassbar gering, dass das alles gleichzeitig irgendwie vonstatten gehen würde. Und wenn wir uns dann denken, ja gut, dann machen sie das vielleicht nacheinander, dann würde es halt irgendwie auch wirklich lange dauern. Und was ihr auch ja in der Folge 4 erfahrt, ist auch das ganze Thema Entropie. Also so geordnet wird das wahrscheinlich alles sowieso nicht vonstatten gehen. Also ja, es gibt immer eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr unwahrscheinliche Dinge. Das ist ja irgendwie logisch und ist vielleicht jetzt ein bisschen unbefriedigend, aber wer weiß, was da in Zukunft noch so kommt. Also vielleicht ist das eine zukunftsfähige Form des Beamens, wenn man weiß, wie man die Energiebarrieren runtersetzen und die Quantenteilchen so steuern kann, dass sie dann tatsächlich auch alle gleichzeitig tunneln. Das war es das aber auf jeden Fall nun mit dieser Folge von Darf's ein bisschen Chemie sein? Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Schau gerne mal bei Instagram und Patreon vorbei. Und auch über eine positive Bewertung würde ich mich freuen. Lass gerne auch ein Abo da. Liebe Grüße, deine Maja. Das ein bisschen Chemie sein ist eine Produktion von Zimt und Pfeffer Studio.